Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und vor allem für diese großartigen Worte, die du gefunden hast. Ach, wenn meine Frau das jetzt doch gehört hätte. Übrigens, von Lilo soll ich euch herzlich grüßen. Jedenfalls die, die einen Gruß annehmen wollen, seien hiermit gegrüßt. Ja, wirklich, ich bin gerne hier in der Jölle, in der Jöllenbecker Straße, auch wieder mal zum Gottesdienst. Schon lange her, dass ich das letzte Mal da war, aber ist ja nicht schlimm. Der Papst kommt auch nur alle paar hundert Jahre nach Paderborn. Und von daher, denke ich, passt das schon. Ja, ich habe hier wirklich in diesen Räumen wichtige Stunden erlebt. Gottesdienste, Predigten bei Bibelwochen und so. Das ist vor 45 Jahren gewesen, als ich Mitglied wurde in der Gemeinschaft hier, der Jöllenbecker Straße oder damals erst noch in der Mellerstraße. Aber hier habe ich ein Zuhause gefunden. Wenn ich dann wieder in die Jugendbünde ging, dann hatte ich hier Kraft gesammelt und ja, habe ich mich auch fürchterlich aufgeregt. Aber ich hatte dann den Dieter Godion zu meiner Seite, damals der Vorsitzende des EC-Landesverbandes, Mirali, und der hat mich dann wieder abgeregt und hat gesagt, naja, das musst du so sehen. Aber manchmal, unser lieber Bruder Klaus Sam hat auch manche Leute eingeladen, die dann gepredigt haben, gewaltig wie die Schriftgelehrten oder doch besser, und dann habe ich gesagt, hinterher auf dem Weg nach Hause, ich war immer unruhiger geworden, aber er hätte eigentlich auch sagen müssen, und das hat er nicht gesagt, und im griechischen Text steht, und das hat er auch nicht gesagt, und das hat er nicht gesagt, und wir hatten es ja nicht so weit bis zum Fahrenheit-Weg, wo wir gewohnt haben, aber unterwegs, nachdem ich dann erstmal alles gesagt habe, was mich geärgert hatte, oder was er hätte besser sagen sollen, da sagte meine Frau so still, ja, aber er hat doch auch gesagt. Und er hat auch gesagt, und du, das fand ich auch gut, was, und jetzt sag ich es einfach, der August Spreen gesagt hat. Der konnte wirklich einem das Herz öffnen für eine Sache, aber man musste auch gewillt sein, dafür sich das sagen zu lassen. Und dadurch habe ich auch gelernt. Man lernt nicht nur dadurch, dass man bestärkt wird, ja, ist schon alles gut, sondern auch manchmal durch Reibung, hm? Wenn man dann dran bleibt, hat man doch Hintergrund zu danken, und ich bin dankbar für die Zeit, die ich hier in der Gemeinschaft Bielefeld-Jöllenbecker Straße mein geistliches Zuhause haben konnte und auch immer wieder mich gesandt fühlte durch die Schwestern und Brüder, geh du dann mal zu den jungen Leuten, wir begleiten dich im Gebet. Und als unser Prediger damals, als ihm geschenkt war, noch einmal auf Freiersfüßen gehen zu dürfen, Gisela, ich wage das so zu sagen. Da war er dann auch oft weg, und dann passte der Nachmittag nicht so für die Frauenstunde hier oder auch in Schildische, und dann sagt er, kannst du nicht und machst du nicht. Und dann habe ich ihm den Rücken freigehalten, dass er seine Wege in die neue Ehe gehen konnte. Ja, ich möchte heute mit euch über das Danken nachdenken, aber zunächst mal will ich berichten von Männern, denen gar nicht zu danken zumute war. Das Danken kommt ganz am Schluss, und ich hoffe, dass ich das dann so stark sage, dass ihr das auch durch die Woche nicht vergesst. Ich lese diese Geschichte vor, über die ich mit euch nachdenken will. Die steht im Lukas-Evangelium Kapitel 17. Da steht: Und es begab sich, als er, also Jesus, nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus antwortete und sprach, sind nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. In der Grenzregion von Samaria und Galiläa sind 10 Männer beieinander. Unter normalen Umständen wären die niemals zusammengekommen, aber bei ihnen war nichts mehr normal. Viel lieber wären sie bei ihren Familien, bei ihren Freunden, vielleicht in ihrem Haus, das sie selbst erbaut hatten, bei Hab und Gut, das sie mühsam zusammengebracht hatten. Viel lieber würden sie in ihrem Beruf arbeiten, vielleicht in der Werkstatt, wo sie schon als kleine Jungs mithelfen durften, so wie das früher war. Aber das war alles nicht möglich. Der Aussatz hatte ihr Leben total verändert. Jeder dieser 10 Männer hatte eine eigene Lebensgeschichte. Aber eins hatten sie nun gemeinsam, diesen fürchterlichen Aussatz, diese bakterielle Erkrankung. Ansteckend, hoch ansteckend. Zunächst war die Haut betroffen, dann die Schleimhäute. Und dann ging es immer weiter, auch die Nervenzellen wurden zerstört. Jeder von diesen 10 wird den entsetzlichen Moment nicht vergessen, der ihr Leben auf den Kopf stellte. Erst waren es nur ein paar helle Flecken auf der Haut, die sie beim Waschen entdeckten. Und dann waren es Entzündungen, die man dann nicht mehr geheim halten konnte. Und dann sprach es jemand aus, was man eigentlich nicht wahrhaben wollte: Du bist aussätzig. Und dann ging alles ganz schnell. Ein paar Lebensmittel wurden zusammengerafft, ein paar Dinge, die nötig waren. Im Haus wurde geweint, im Haus wurde geschrien, man war entsetzt. Und dann stand man draußen vor der Tür, einsam. Keine Umarmung zum Abschied, nur Entsetzen in den Augen der Menschen, die man lieb hatte und die einen doch auch lieb hatten und die nun nicht anders konnten, als zu sagen: Geh weg, geh weg. Der Kranke musste so schnell wie möglich raus aus dem Haus, aus dem Dorf, hinein ins Elend. Wenn sich jemand was zu Schulden kommen ließ, was übel war, dann schickte man ihn auch weg und dann sagte man: Er ist im Elend. Und genauso hier werden sie weggeschickt, wie Schwerverbrecher. Und irgendwie fanden sie dann zusammen, diese 10, um sich in der Not beizustehen, so gut es eben ging. Allesamt Todeskandidaten. Es gab keine Medizin gegen Aussatz. Über kurz oder lang würden sie dahin siechen, und das hatten sie Tag für Tag vor Augen, auch in den Nachbarkolonien. Ich erspare uns die Beschreibung dieser Krankheit, die man heute Lepra nennt. Eine Afrika-Missionarin hat mir davon erzählt. Eklig. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Isolation war das einzige Mittel. Das half nicht den Kranken, aber eben der Familie und den Freunden, der Nachbarschaft. Und die oberste Gesundheitsbehörde achtete ganz genau darauf, dass die Ordnungen eingehalten wurden, die man zu diesem Zweck aufgeschrieben hatte. Wer die Ordnungen missachtete, musste jederzeit damit rechnen, gesteinigt zu werden. Da gab es kein langes Federlesen. Da zählte weder edle Abstammung noch Reichtum noch Bildung. Nichts konnte vor harten Strafen schützen, wenn man sich gegen diese Vorschriften verhielt. da flogen die Steine. Sollten sich Menschen nähern, dann mussten sie laut rufen, von Ferne schon, unrein, unrein, unrein. Das war kein hygienischer Begriff, sondern auch ein religiöser Begriff. Man warnte nicht nur den anderen vor der Ansteckungsgefahr, sondern es bedeutete auch so viel wie sündig, sündig, schuldig vor Gott, unrein. Ja, Aussatz galt als harte Strafe Gottes. Ein Mensch, der vom Aussatz befallen war, der litt nicht nur körperlich und auch nicht nur psychisch, sondern geistlich. Und keiner war da, der helfen konnte. Man war eben auch ausgeschlossen aus der Gemeinde, ausgeschlossen vom Gottesdienst. Man konnte nicht hingehen und die Opfer bringen und Gott anflehen dort im Tempel. Man war ausgeschlossen. Und die Priester, die eben diese Gesundheitsbehörde inne hatten, die achteten darauf, dass hier nichts schief lief. Eigentlich waren sie doch zuständig, den Notleidenden zu helfen und gerade auch denen, die wieder mit Gott ins Reine kommen wollten. Aber hier war es klar, wenn Gott so klar gesprochen hat durch die Krankheit, dann können wir auch nicht mehr helfen. Also waren die Aussätzigen hoffnungslose Fälle. Wir können uns das innere und äußere Elend dieser Menschen gar nicht groß genug vorstellen. Viele hielten das nicht aus. Sie wurden wirr im Kopf oder nahmen sich das Leben. Im öden Grenzland zwischen Galiläa und Samaria, da gab es Höhlen. Und dorthin zogen sich die Aussätzigen aus Galiläa und Samaria zurück, bildeten dort Wohngemeinschaften. Eigentlich waren die Juden und die Samariter, ich nenne mal diese beiden Begriffe für die Völker, die da zusammen wohnten oder nebeneinander wohnten. Sie waren wie Feuer und Wasser. Sie waren sich spinnefeind. Niemals wäre ein Jude an den Tisch eines Samariters gegangen. Und niemals ein Samariter an den Tisch eines Juden. Sie konnten sich gegenseitig nicht ausstehen. Da gab es religiöse Gründe. Wenn wir jetzt eine Bibelstunde hätten, könnten wir das alles noch mal gründlicher durchdenken. Die einen lehnten alles ab, die Samariter lehnten alles ab, was so von den Propheten gesagt worden war und was die Vorschriften waren, die bei den Juden sich so im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hatten. Für sie galten nur die fünf Bücher Mose. Und es gab viele Dinge, die unterschiedlich waren, und man hatte sich darüber total zerstritten. Niemals wäre es einem Samariter eingefallen, einem Juden zu helfen, wenn der in Not war. Eine Ausnahme gibt es natürlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dieser barmherzige Samariter. Hier in der Geschichte sind sie nun beieinander. Das Elend vereint sie. Hierzu so eine Nebenbemerkung. Oft ist es heute auch so, dass das Elend Menschen zusammenbringt. Ich frage, gibt es nicht bessere Wege zu einem guten Miteinander? Müssen wir es abwarten, bis uns das Elend in der Familie oder Nachbarschaft oder in der Gemeinde wieder zusammenbringt? Wie gesagt, nur so nebenbei bemerkt. Aber es scheint mir wichtig für das Miteinander, dass man nicht erst wartet, bis ein das Elend zusammentreibt, sondern vorher schon Gemeinschaft sucht. In der aussätzigen Kolonie, dort im Grenzland von Galiläa und Samaria, da wurde bekannt, dass Jesus in der Gegend war. Vielleicht hat es jemand zugerufen, vielleicht hat es der Letzte, der gekommen war, so mitgebracht: Jesus kommt, Jesus. Das war der Mann, der bei den Leuten des Hohen Rates gar nicht gut angesehen war, keinen guten Ruf hatte. Mehrfach war es dazu verbalen Auseinandersetzungen gekommen zwischen den Leuten des Hohen Rates oder auch Abordnungen, die extra von Jerusalem gekommen waren, und eben Jesus. Man warnte öffentlich vor Jesus. Aber viele Menschen hatten doch auch Hilfe erfahren durch diesen Jesus. Er konnte Blinde gesund machen, sehend machen. Lahme konnten wieder gehen. Und eine Frau, die viel gelitten hatte unter Ärzten und lange Zeit und keiner hat ihr helfen können, auch der wurde geholfen. Und dann war auch in Galiläa ein Aussätziger gesund geworden. Sollten die Aussätzigen jetzt auf die Warnung des Hohen Rates hören und sich von Jesus fernhalten, ihm auch kritisch gegenüberstehen? Oder sollten sie ihm Vertrauen schenken? Sie mussten sich entscheiden. So muss man sich auch heute entscheiden, ob man denen Glauben schenkt, die Jesus kritisch gegenüberstehen, ablehnend über ihn sprechen, oder ob man Jesus Vertrauen schenkt. Die Entscheidung muss jeder selber treffen. Ich kann nur dazu einladen, Jesus zu vertrauen. Neulich nahm ein Pastor bei der WDR 5 Morgenandacht Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Hören Sie auch immer die Morgenandacht auf WDR 5? Ich brauche seitdem kein Mittel mehr gegen meinen Blutdruck. Wenn ich die Morgenandacht gehört habe, dann regt mich das so auf. Dann wird das schon zu hoch. Naja, jedenfalls, das war wie eine Morgenandacht, die hat mir sehr gut gefallen. Manchmal denke ich auch, wenn da so ein Katholik war, der was Gutes gesagt hat, warum haben die Evangelischen das nicht hingekriegt? Ich weiß jetzt nicht, ob der Katholik war oder evangelisch, ist auch egal. Er nahm Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft und sagte sinngemäß so: Beim Fußballspielen kann ein Unentschieden ausreichen, um weiterzukommen. Aber im Glauben hilft das Unentschieden nicht. Nicht zu einem guten Ausgang. Da muss man eine Entscheidung für Jesus treffen. In einem Lied, das wir früher oft gesungen haben, da heißt es: Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei. Und hierzu möchte ich ermutigen. Übrigens nicht nur in den Notlagen, in die man geraten kann, sondern in allen Situationen des Lebens. Wag es mit Jesus. Wahrscheinlich hatten die 10 Aussätzigen damals von den Wundern Jesu gehört. Ihm war das Unmögliche möglich. Er konnte Dinge tun, die kein Mensch zustande brachte. Und darin sahen sie eine Chance für sich. So machen sie sich auf die Suche, finden ihn und aus gebührender Entfernung rufen sie: Jesus, lieber Meister, erbarm dich über uns. Jesus hört die Männer und sieht sie. Er stellt keine Fragen. Ihr Zustand sprach für sich. Zeigt euch den Priestern, ruft er ihnen zu. Und sie verstehen, was damit gemeint ist. Geht zu den Priestern und lasst euch gesund schreiben. Lasst euch für gesund erklären. Das war damals der normale Weg. Wenn jemand wider Erwarten gesund geworden war, das geschah ganz selten, aber es passierte. Denn nicht alles, was als Aussatz diagnostiziert wurde, war wirklich Aussatz. Konnte auch eine harmlose, heilbare Hautkrankheit gewesen sein. Aber wenn solch ein harmlos Infizierter erstmal in so einer Kolonie war, dann war es aus. Die Aussätzigen hören, was Jesus zuruft, und sie machen sich auf den Weg. Ist doch klar. Ne? Wenn man ein hoffnungsloser Fall ist, dann greift man nach jedem Strohhalm. Aber wenn man sich in solch eine Situation befindet, wenn wir uns da mal so hineinversetzen, dann versteht man, dass es doch gar nicht so einfach war. Denn es gab ja nicht das geringste Anzeichen für eine Heilung. Und trotzdem machen sie sich auf den Weg. Und dann erst heißt es, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Es geht mir jetzt ein bisschen schnell und auch ein bisschen pauschal. Muss Jesus nicht erst den Einzelnen prüfen und ihn belehren und eine Bedingung oder Erwartung mit ihm aushandeln? Muss er nicht erst Glauben fordern und dann auch sehen, ob die Leute sich bewähren im Glauben? Ja, das tut er ja auch, indem er sie nicht an Ort und Stelle heilt, sondern ihr Vertrauen herausfordert. Und eine Herausforderung ist es wirklich, loszugehen, obwohl man nicht sieht. Man könnte es mit dem Schlagwort zusammenbringen, nicht sehen und doch glauben. Sie hatten nur die Anweisung, zu den Priestern zu gehen und kein sichtbares Zeichen für die Heilung. Angenommen, sie wären da vor den Priestern erschienen und nicht geheilt, das wäre fatal für sie. Ohne Zögern wäre die Tempelpolizei herangerobbt und hätte sie verjagt, verflucht, und der Pöbel hätte sie mit Steinen beworfen. Die Männer machten sie aber doch auf den Weg, obwohl sie keine Garantien hatten, dass dieser Weg zu den Priestern gut enden würde. Sie vertrauen einer Person, der sie wahrscheinlich gar nicht so richtig eng vertraut waren. So ist der Weg des Glaubens, damals wie heute. Wir hätten es gerne anders, wir würden gerne auf Nummer sicher gehen, möchten Garantien, möchten Beweise, bevor wir losgehen. Okay, wir sind unterschiedlich veranlagt. Da gibt es jemanden, der ist ein Waghals und der andere ist eher vorsichtig. Der eine ist sehr vertrauensselig und der andere doch eher kritisch. Ich gehöre zu der Gruppe, die lieber auf Nummer sicher geht. Dadurch habe ich mir wahrscheinlich schon manche Enttäuschung erspart, auch manche Peinlichkeit. Aber vielleicht habe ich dadurch auch manches verpasst. Ich sage das nicht als Orden und Ehrenzeichen, aber wisst ihr, ich fühle mich theologisch, von meiner geistlichen Prägung her, wie ich ja schon in Werdohl im Sauerland in der Gemeinschaft um EC bekommen habe, so ganz sicher so, wie man früher in Gnadau gedacht hat. An vielen Stellen. Aber an der einen ganz klar, da sind die Pfingstler, Charismatiker, und hier sind wir. Ein klares Gegenüber, und wir haben nichts gemeinsam. Als ich als Prediger in Uelzen der Lüneburger Heide war, da wollten mal die Pfingster in die Allianz. Und ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dann kommen wir von der Gemeinschaft nicht zu den Stunden und bei uns finden auch keine Allianzveranstaltungen statt. Ganz mutig habe ich das gesagt. Der Propst, als sowas wie so ein Superintendent, der hat gesagt, ja, Bruder Greif, rufen Sie doch mal bei Ihrem Präses an. Heimbucher war das damals, wie der so darüber denkt. Und ich frage auch mal weiter nach. Und er hatte wahrscheinlich gehofft, dass er dann hinterher zu hören bekommt, ja, man muss auch die Dinge ein bisschen offener sehen oder so. Das war nicht. Heimbucher hat gesagt, du, die haben da nichts zu suchen, der Allianz. Mach alles, dass sie nicht da reinkommen. Also das war so meine Prägung. Hinterher wurde ich ein bisschen lockerer da. Habe meine Linie nicht verlassen. Nein, nein, sie brauchen nicht, braucht euch nicht böse Gedanken machen oder ängstliche Gedanken um mich. Aber dann ging ich ja auch in den Ruhestand. Und war dann einige Jahre dort in der Gemeinde, die Marco auch geleitet hat. Und habe da mehrere Monate im Jahr die Aufgaben des Pastors wahrgenommen. Und die Gemeinschaft evangelischer Christen auf Teneriffa ist eine sehr bunte Gemeinde. Baptisten, Methodisten, Landeskirchler jeder Art, Lutheraner und Unierte und Reformierte, die mir am Herzen liegen. Und dann gab es Adventisten und dann gab es auch einen Pfingstler. Und nicht nur einer, der so ein bisschen pfingstlich war, sondern richtig echter. Der kam aus Kassel, gehörte da zum Vorstand. Werner heißt er. Noch neulich mit ihm gesprochen. Und ich habe immer so ein bisschen gebebt. Wie laufen denn die Bibelstunden? Also die Bibelstunden, muss ich euch sagen, brauchte ich auch keine Tabletten für meinen Kreislauf. Boah, jeder brachte so sein Sonderfündlein ein. Und jedenfalls hatten wir irgendwann auch so eine Heilungsgeschichte und ich mochte sie nicht umgehen, obwohl ich wusste, da wird ja der Werner auch wieder was zu sagen, der Pfingstler. Und ich habe die Stunde gehalten und merkte, wie er unruhig war und ich dachte, jeden Moment platzt er los. Hat er aber nicht. Und nach der Stunde bin ich gleich auf ihn zugegangen und dann habe ich gesagt, Werner, du bist heute nicht zufrieden, denn wir hatten alles aufgezählt, was wir so kennen. Es liegt bei Gott und lasst er meiner Gnade genügen und sowas alles. Und manchmal wird auch das Leid zum Segen, haben wir alles aufgezählt und er wurde immer rappeliger. Und er stand vor mir, dann nahm er mich in den Arm und dann liefen seine Tränen und er sagte, Hans, ich bin so traurig, dass wir, hat gesagt, nicht ihr, dass wir so wenig von Jesus erwarten. Das muss ich bei einem Pfingstler lernen. Hm? Ich habe den Satz seitdem nicht mehr vergessen. Sie haben damals etwas erwartet. Im Blick auf die Herausforderung Gottes habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass ich mich auf Gott verlassen kann. Ich habe es nie bereuen müssen, wenn ich seinem Wort vertraute, wenn ich mich von ihm leiten ließ, auch wenn ich keine Garantien für den weiteren Weg hatte. Wenn Gott uns eine Herausforderung zumutet, dann können wir zugleich mit seiner Hilfe rechnen. Das habe ich in meinem persönlichen Leben erfahren, auch in meinem Dienst als Prediger, auch als Leiter der Schriftenmission. Wenn Gott einen Auftrag gibt, gibt er auch die Gaben. Die 10 Aussätzigen gehen hin und werden gesund. Und damit beginnt für die Todgeweihten ein neues Leben. Ein Wunder geschieht. Die werden alle 10 gesund. Wie werden sich gefreut haben? Wie wird der Jubel aufgebrochen sein? Wo vorher das Grauen herrschte, wo keine Hoffnung vorhanden war, da gibt es Grund zu unfassbarer Freude. Sie dürfen zurück zu den Menschen, die sie liebten. Sie dürfen wieder an ihre Arbeit gehen, die sie aufgeben mussten. Sie dürfen wieder an Gottesdiensten teilnehmen, dürfen wieder an den Gesängen teilnehmen. Ach, was sie alles jetzt erwarten konnten. Glück an allen Ecken und Enden. Aber die Dankbarkeit bleibt aus, größtenteils jedenfalls. Nur einer der 10 Geheilten kehrt um und dankt. Und das ist ausgerechnet ein Samariter, einer, von dem man es zumindest aus jüdischer Sicht nicht erwartet hätte. Jesus sagt, sogar ein Fremder, weil er sich ja hauptsächlich um die Kinder Israels kümmern wollte. So erfährt es auch eine Frau, die wegen ihres Kindes kommt und Hilfe sucht, und Jesus antwortet gar nicht auf die Bitte der Frau. Tut das, wenn er es nicht hört. Und dann sagen die Jünger: Mensch, stell die Frau doch zufrieden, hilf ihr doch. Und dann sagt er: Ich bin nur gesandt zu den Kindern des Hauses Israel. Aber diese Frau hält natürlich an und bittet Jesus immer wieder, und er sagt: Nächster, ist nicht gut, wenn man das Brot vor die Hunde wirft da. Eigentlich kriegen das die Kinder. Und dann sagt die Frau: Und doch essen die Kindlein von den Brosamlein. Das ist ihr Glaube. Ich muss nicht das größte Stück vom Kuchen haben oder vom Brot. Das geringe reicht. Und dann sagt Jesus: Dein Glaube hat dir geholfen. Also auch dann, aber auch an anderer Stelle sagt Jesus ganz klar: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall Israel. Auch die muss ich herbeiführen, dass sie mich hören und mir folgen. Aber hier waren eben die Samariter zunächst mal noch die Fremden. Auch da höre ich seine Enttäuschung aus den Worten: Wo sind denn die Neun, die da auch gesund geworden sind? Kommen die nicht zurück und danken? Dabei geht es hier nicht um irgendeine Höflichkeitsform. Im Überschwang der Freude kann es ja mal passieren, dass man den Dank vergisst, oder? Es geht um mehr. Leider ist es oft so, dass Menschen wohl die Gabe haben wollen, aber mit dem Geber nichts zu tun haben wollen. Bei Neunen war das wohl so. Aber bei diesem Samariter war es anders. Er kehrt zurück, er gibt Gott die Ehre. Gott die Ehre geben beschränkt sich nicht auf ein paar wohltönende Lobgesänge. Gott die Ehre geben schließt ein, dass Gott eine entscheidende Rolle in seinem Leben spielen darf. Jesus spricht bei dem dankbaren Samariter dann von Glauben, von der Beziehung zu Gott. Die Zuwendung Gottes soll Glauben stärken, soll Glauben wecken und Glauben stärken. Bei den Undankbaren gab es diesen Glauben offensichtlich nicht. Sie hatten den ersten Schritt des Vertrauens getan. Ja, sie waren losgegangen, obwohl sie nichts sahen. Aber damit endet es auch. Und darüber ist Jesus betrübt, denn er will den Menschen mehr geben als nur die leibliche Gesundheit. Er sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Der Evangelist Lukas, der die Geschichte aufgeschrieben hat, verwendet hier ein Wort im Griechischen für die Vokabel geholfen, die nicht nur auf körperliche Heilung sich bezieht, sondern auf das Heil. Dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt, für den Samariter beginnt nach der Heilung vom Aussatz ein völlig neues Leben in dieser Welt, aber auch ein Leben mit Ewigkeitswert. Der Diakoniepfarrer Fliedner hat einmal gesagt: Der Dankbare bekommt mehr zu danken. Was ist denn dieses Mehr? Sie kennen den Spruch: Hauptsache gesund. Ich habe viel Verständnis für diese Aussage, denn ich habe ja als Prediger an vielen Krankenbetten gestanden und das Elend gesehen. Und auch aus persönlichem Erleben kenne ich den Wunsch und Seufzer: Herr, mach mich gesund. An der Geschichte des Samariters wird deutlich: Der Mensch, der Gott die Ehre gibt, der ihm vertraut, der ihn nicht nur als Wunscherfüller oder als Notnagel haben will, sondern ihm die entscheidende Rolle im Leben überlässt, was deutlich und sichtbar wird an der Dankbarkeit ihm gegenüber, dessen Leben bekommt Ewigkeitswert. Sein Leben endet nicht mit dem Tod, das ist die Krone des Lebens. Mehr geht wirklich nicht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und deshalb ist der Spruch Hauptsache gesund nur bedingt richtig, denn es gibt Größeres, Besseres, Wichtigeres. Ein Leben ohne Verfalldatum. Ein Leben mit Ewigkeitswert. Alles andere ist kurzsichtig. Johann Heinrich Folkening, Pastor in Jöllenbeck, hat vor langer, langer Zeit gesagt, wie klein werden doch die Dinge dieses Lebens, wenn das Licht der Ewigkeit darauf fällt. Kommt zum Schluss. Bei der Geschichte von den 10 Aussätzigen kommt mir ein Lied von einem amerikanischen Liederdichter in Erinnerung aus längst vergangener Zeit. Eines der Erweckungslieder. In diesem Lied heißt es immer wieder, wo sind die 9? Wo sind die 9? Und man begreift, dass dieser Liederdichter nicht nur die 9 geheilten Aussätzigen im Blick hat, sondern an jeden Hörer dieses Liedes denkt. Wo sind die 9? Das ist eine Einladung, ebenfalls umzukehren und Gott die Ehre zu geben, wie der Samariter es getan hat, um dann das Größere zu empfangen, das Bessere, das Wichtigere, nein, das Allerwichtigste, was es überhaupt gibt. Die Geschichte will uns also nicht nur beibringen, dass es sich gehört, dankbar zu sein, sondern lädt uns ein, weitere Schritte des Vertrauens zu gehen. Und da ist es auf diesem Weg immer wieder wichtig, dass wir durch Dankbarkeit uns vergewissern, was wir empfangen haben. Dann werden wir auch zuversichtlich sein für die nächsten Schritte. Mit und durch Jesus erreichen wir das höchste und beste Ziel im Leben. Mit weniger sollten wir uns auch nicht zufrieden geben, denn das wäre die Hölle. Amen.